Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, so öffnen. Ja, ich denke.
Also etwa so. Hört man das? Ja. Toll. Gut.
Liebe Anwesende, Esther Spinner wird gleich aus ihrem neuesten Roman Alles wahr lesen. Das ist dieses Buch. Alles wahr ist ein Buch, in dem sich die Tochter Sophie auf der Suche nach ihrem Vater an die Mutter annähert und eigentlich diese findet. Mutter und Tochter. Wir wissen, diese Beziehung ist nicht immer einfach, sondern oft sehr spannungsgeladen und daher auch literarisch ergiebig. Stichworte dazu gäbe es viele, unter anderem etwa Identitätsfindung, Autonomiestreben und letztlich die Begegnung mit dem Tod, dem Sterben als letzter Abnabelung. Im Roman Alles wahr tauchen genau diese Themen auf und vor allem die Schilderung der Krankheit und des Erlöschens der alten Mutter geht unter die Haut. Esther Spinner gibt dem Mutter-Tochter-Verhältnis aber eine eigene Note, in dem die wichtigste Frage darin die nach Lüge und Wahrheit ist. Der Roman spielt auf zwei Ebenen. Einerseits der Gegenwart der Protagonistinnen, die ungefähr dem Heute entspricht, und andererseits der von Sophie erinnerten Kindheit in den 50er Jahren. Sophie ist vaterlos, dafür mit Mutter, Großeltern und Haushaltshilfe im Dämmerlicht einer herrschaftlichen Wohnung im Zürcher Seefeld aufgewachsen. Dazu kommt ein Trio von Onkeln, den besten Freunden ihres Vaters. Die drei können ihr allerdings den Vater, den sie sehr vermisst, nicht ersetzen. Auf ihre Fragen nach dessen unerklärlichem Verschwinden erhält sie aber von der Mutter nur ausweichende Antworten. Das Familiengeheimnis wird nicht gelüftet. Sophie ahnt Flunkereien und verliert sich in Fantasien. Schmerzliche Erkenntnis von damals: der Mutter ist nichts zu trauen. Als Erwachsene wird dann Sophie, die längst als Übersetzerin in Rom lebt und sich nun Sophia nennt, jäh mit ihrer Kindheit konfrontiert, als sie ihre kranke Mutter ins Pflegeheim bringen und die elterliche Wohnung auflösen muss. Angesichts der bevorstehenden Räumung melden sich plötzlich die Erinnerungen, tauchen verschwommene Bilder der Vergangenheit auf. Der Umschlag mit dieser Unschärfe, der hat sich genau an dieser Verschwommenheit ausgerichtet. Sophie versucht, diesen Bildern Konturen zu geben, indem sie von verschiedenen Seiten die Geschichte aufrollt, auch mit Beteiligten spricht, um den ungelösten Rätsel ihrer Kindheit auf die Spur zu kommen. Aber wie es Erinnerungen in sich haben, sie mögen farbig, plastisch, überzeugend sein, doch fassen sie wirklich die Realität? Die Frage nach der Wahrheit bleibt, wie auch der vielsagende Titel des Romans ahnen lässt, der genau diese Thematik mit dem akustischen Doppelsinn Alles wahr, ohne H geschrieben, anspricht. Sicher ist, dass sich in der Begegnung mit der Vergangenheit für Sophie und die Leserin Facette um Facette die Persönlichkeit der Mutter enthüllt. Vordergründig scheint diese eine Art unemanzipierte Idealfrau der 50er Jahre zu sein, kokett und anlehnungsbedürftig. Tatsächlich aber, so erkennt die Tochter allmählich, hat sie eigentlich willensstark und zäh für ihren Lebenstraum gekämpft. Mehr möchte ich vom Buch nicht verraten. Zur Autorin hingegen sind noch einige Worte fällig. Esther Spinner lebt und schreibt in Zürich und Italien. Die Schauplätze dieses Romans sind ihr also bestens bekannt. Seit 1981 veröffentlicht sie Romane, Kinderbücher und Essays. In vielen ihrer Texte klingt Autobiografisches an, ohne dass sie deswegen eindeutig unter dieses Genre fallen. Die Schilderung von Krankheit und Tod der Mutter ist zum Beispiel spürbar aus dem Leben gegriffen. Wenn Text und Plot auch fiktiv sind, auf einer anderen Ebene ist im Roman alles wahr, doch vieles wirklich wahr. Bitte.
Ja, ich bin etwas aufgeregt. Es ist das erste Mal, dass ich aus diesem Buch lese. Es ist wirklich ganz, ganz neu. Und ich beginne am Anfang. Was mal. Hört man mich immer noch? Gut. Die Erinnerungen verfolgen mich, seitdem ich meine Mutter zum Arzt begleitete, der ihr Sauerstoff verschreiben sollte. Ihr Atem reichte kaum mehr aus, um die Treppen bis zu ihrer Wohnung zu steigen. Schon nach wenigen Tritten musste sie stehen bleiben. Damals, nach dem Arztbesuch, kaufte ich mir 3 bunte Schreibhefte, wie sie in Rom vor Schulbeginn überall ausliegen, und begann damit, meine Erinnerungen aufzuschreiben. Nach einiger Zeit ließen mich die Bilder wieder los, doch der gestrige Anruf meiner Mutter hat sie aufgeschreckt. Mir steigen Gerüche in die Nase nach Talgpuder, Bodenwichse und eingespritzter Wäsche. Auf einer spärlich beleuchteten inneren Bühne sehe ich den Salon, den Petit Salon und Elsie, wie sie mit wiegenden Schritten durch den Korridor geht. Ein ganzes Heft füllte ich damals. Nun nehme ich ein neues hervor, ein blaues, die Seiten hellgrau liniert. Damals begann der Schwindel. Schwindel, so erklärte mir meine Ärztin, sei ein bekanntes Phänomen, komme bei älteren Menschen häufiger vor als bei Jungen. Ursachen seien selten zu finden. Untersuchungen? Sie winkte ab. Wozu? Der Schwindel ist gekommen und wird wieder gehen, wenn es an der Zeit ist. Stärken Sie Ihr inneres Gleichgewicht, forderte sie mich auf, verschrieb mir Gleichgewichtsübungen wie Zähneputzen auf einem Bein oder auf den Zehenspitzen stehend einen Punkt an der Wand zu fixieren. Seither lebe ich mit dem Schwindel, habe mir angewöhnt, mich festzuhalten, wenn ich mich bücken muss oder nach oben schaue, denn besonders dann wird das sanfte Schaukeln zu einem wilden Auf und Ab der Wände und des Bodens. Mir schwindelt und ich denke an meine Mutter, die Schwindeln und Lügen unterscheidet. Sie selbst, so behauptete sie, schwindle ab und zu, lüge aber nie, gar nie. Oder höchstens ganz selten. Schwindeln sei nicht so schlimm wie Lügen. Gleiche eher dem Flunkern. Wie, wenn mein Schwindel ein Schwindel wäre? Sie sind zu dritt. Alle 3 schwarz gekleidet, Kapuzenshirts, Turnschuhe, alle 3 mit Stirnlampen, die ihre Gesichter im Licht verschwimmen lassen. Der Lärm hat mich geweckt, das Aufstemmen des Rollladens vermutlich, der schief vor dem eingeschlagenen Fenster hängt. Ich schaue zu, wie sie mit großem Getöse die 3 Spielautomaten der Bar aus dem Fenster werfen. Sie schrammen über den Fenstersims und krachen auf die Straße. Die 3 kümmern sich nicht darum. Die 3 kümmern sich nicht darum, ob sie Aufsehen erregen oder nicht, ob ich und andere zuschauen oder nicht. Es ist kein Einbruch auf Zehenspitzen. Wir Zuschauer sind gut versteckt hinter dunklen Fensterscheiben. Wir würden sie sowieso nicht beschreiben können. Das helle Licht über den Gesichtern lässt nicht einmal die Hautfarbe erkennen. Die Kapuzen verdecken die langen oder kurzen, die blonden oder braunen Haare. Groß, schlank, gesichtslos, alle drei. Nun hauen sie mit Brechstangen auf die Automaten ein, um die Geldbehälter freizulegen. Keine Feinheiten bei diesem Überfall, es geht um Tempo. Als der Erste eine klingelnde Geldbüchse herauszieht, höre ich eine Polizeisirene. Gemächlich scheint sie sich zu nähern. Es bleibt ihnen genug Zeit, die beiden anderen Behälter zu befreien. Ich stehe am Fenster, das Haus ein schwankendes Schiff. Seit der Schwindel mein ständiger Begleiter ist, seit 6 Monaten, seit 7, seither pflügt sich das Haus durch die römischen Straßen und ankert immer wieder an der Piazza Epiro. 3 Stockwerke unter mir hebt und senkt sich die Straße, fügt der Szene ein sanftes Schaukeln hinzu, durch das sich die Männer, ich nehme an, es sind Männer, sicher bewegen. Schon sind sie weg. Lautlos rennen sie in den schwarzen Turnschuhen nach rechts, nach links. So schnell sind sie verschwunden, dass ich nicht einmal die Richtung ihrer Flucht bemerkt habe. Sie lassen den verbogenen Rollladen zurück, das aufgebrochene Fenster. Das Polizeiauto hält an vor den zerstörten Spielautomaten, die die Straße versperren. 2 Männer steigen aus, einer weiß, einer schwarz, schauen sich um, nicken dem Mann zu, der aus einem Fenster Richtung Via Saturnia winkt und schreit, nach links sind sie, nach links. Die Polizisten zucken mit den Schultern, keiner hat Lust, die 3 Täter zu verfolgen. Der eine kickt einen Automaten mit dem Fuß an, wie um zu überprüfen, ob er noch lebt. Der andere untersucht mit der Taschenlampe den aufgebrochenen Rollladen. Ein weiteres Auto hält an, der Barbesitzer gestikulierend, sich die Haare raufend. Es ist das 3. Mal in 4 Monaten. In der nächsten Nacht schlafe ich schlecht. Im Halbschlaf folge ich dem Licht einer Stirnlampe, das mich durch die elterliche Wohnung führt. Die geheimen Ecken ausleuchtet neben dem Wandschrank. Meine geliebten Fotos aus dem Dunkel holt. Eines Tages waren sie entschwunden, ersetzt durch Onkel Leibs schwere Ledersessel, die sich kalt anfühlten. Die Lampe holt Dinge hervor, keine Menschen. Das schwere Buffet im Esszimmer mit seinen mit Wildleder ausgelegten Besteckschubladen, die steifleinigen Stühle, Mamas eleganter Schreibtisch, ein Geschenk von Papa, sagt Onkel Leib, und ihre Schminkkommode mit der Glasplatte, unter der ein Häkeldeckchen liegt. Auf dem Schreibtisch und der Kommode steht je eine einzelne Rose in einer schmalen Vase. Bücher werden beleuchtet, Buchtitel und die beiden Bände der Turnachkinder, die Bücher meiner Jugend. Das mehrbändige Schweizer Lexikon in braunem Leinen, Buchrücken um Buchrücken leuchtet auf und erlischt. Was neben dem Licht der Lampe liegt, fällt in so tiefes Schwarz, dass ich es nicht mehr sehen kann. Vielleicht nie mehr. Ich bin eine Einbrecherin, eine Täterin, die in ihre Kindheit und Jugend einbricht, die nur das sieht, was ihr das Licht auf der Stirne zu zeigen gewillt ist. Der gestrige Anruf meiner Mutter hat mich in dieses verschattete Reich geführt und ich bin unsicher, was ich hier soll, jetzt als bald 60-jährige Frau. Die Wohnung sei ihr gekündigt worden, sagte meine Mutter am Telefon. Sie müsse in wenigen Monaten ausziehen. Was sie nun tun solle? Die Kündigung ängstigt mich ebenso wie sie. Wohin mit einer alten Frau, die vom Sauerstoff abhängig ist und immer mehr Pflege benötigt? Genau. Einzelne Bilder steigen vor mir auf. Onkel Leib auf- und abgehend im Salon, in der einen Hand die Pfeife, in der anderen den Band Morgenstern, aus der er uns vorliest. Meine Mutter und mir, beide in einen Fauteuil gekuschelt. Ein Knie geht einsam um die Welt und die Möwen sehen alle aus, als ob sie Emma hießen. Ein Gedicht, das meine Mutter immer wieder zum Lachen bringt. Tante Henriette beim Abwasch mit einer geblümten Schürze über ihrem großen Busen. Meme über das Radio mit dem kleinen grünen Lämpchen gebeugt, den Finger an den Lippen. Psst, silence, ich höre Robert. Und Elsie, immer wieder Elsie, wie sie konzentriert die Brötchen belegt, die Zungenspitze zwischen den leicht vorstehenden Zähnen, wie sie sich auszieht nachts, die Träger des Büstenhalters über die Schultern schiebt, sodass er unter ihren Brüsten hängt, den Büstenhalter rundum dreht, die leeren Körbchen nun auf dem Rücken, um den Verschluss vorne zu öffnen, wie sie die Strümpfe aus dem Halter aushängt, wie sie beim Ausziehen zusammenrollt, dann aus dem Schlüpfer steigt, jeden Abend mit einem tiefen Seufzer. Meine Mutter, wie sie sich schminkt vor der Kommode, auf der eine eben aufblühende gelbe Rose steht, wie sie die Kleider auf dem Bett auslegt für die Ferien in Rimini, sodass möglichst viele farblich passende Kombinationen entstehen, die sie halblaut aufzählt. Wie sie die Unterhosen abzählt, die Unterleibchen, die Strümpfe, jeweils 8 Stück oder 8 Paare, je eines zu viel, weil man ja nie weiß. Bilder vor meinen Augen, keines von meinem Vater. Papa sei tot, hieß es lange Zeit. Aber unter dem Tod konnte ich mir erst etwas vorstellen, als Hannes, der Sohn von Onkel Sipp, starb. Erst jetzt spürte ich, dass es da nichts mehr zu besprechen, nichts mehr zu verhandeln gab, dass der Tod eine Endgültigkeit mit sich brachte, ein Niemals mehr, durch nichts aufzuheben. Nachts im Bett hatte ich mir ab und zu vorgestellt, ich sei tot. Mein Sterben war gedacht als Strafe für meine Mutter, von der ich mich ungerecht behandelt fühlte. Ich stellte mir die Beerdigung vor, die Trauer meiner Mutter, ihre Reue. Ach, hätte sie doch. Aber nun war es zu spät. Tot schaute ich ihr zu, wie sie sich quälte, wie ich sie quälte. Erst der Tod von Hannes ließ mich glauben, dass auch mein Vater gestorben war. Später kamen die Fantasien zurück, realistischere diesmal. Mein Vater, der zu einer Geliebten zieht, mit ihr weitere Kinder hat, sich nie mehr meldet oder sich sehr wohl meldet, doch will meine Mutter nichts mehr von ihm wissen. Mein Vater, der auswandert nach Argentinien zum Beispiel und dort eine Rinderfarm betreibt, mein Vater, der Cowboy, ein schwuler Cowboy, vielleicht wie in Brokeback Mountain. Oder er wurde ermordet, liegt auf dem Grund des Zürichsees, beschwert mit Steinen, sodass seine Leiche nicht aufsteigen konnte, nie ans Ufer geschwemmt wurde. Mein Vater in der Fremdenlegion unter einer stechenden Sonne so braun gebrannt, dass ihn selbst meine Mutter nicht mehr erkennen würde. Mein Vater eine vage Erinnerung, ein Schatten nur. Viele Verschwundene, lese ich im Internet, werden gefunden. Ein hoher Prozentsatz wird von der Polizei aufgestöbert. Nur würden sie nicht wollen, dass den Zurückgebliebenen Nachricht gegeben wird. Ein neues Leben für meinen Vater erfinde ich mir. Ein erfülltes, ein selbstbestimmtes Leben. Heute allerdings wäre er alt, sehr alt. 92, bestätigt meine Mutter. 1918 geboren, ein Zwilling, sie sind einfach nicht zuverlässig, Luftwesen. Und in Luft hat er sich aufgelöst, mein Mann, dein Vater. Und jetzt kommt ein Teil aus der Kindersicht von damals. Fotoi, murmelt das Kind. Schnell, immer schneller, bis das Wort, bis der Fotoi, bis beide Fotois sich auflösen in einzelne Buchstaben, in einzelne Teile. Rückenlehne, Armlehnen, Sitzflächen, samtiger grüner Stoff, schwere Tiere. So stehen sie sich gegenüber, dick und grün, moosgrün, tannengrün. Meme sitzt nie in einem der Fotois. In Mamas Fotoi versteckt sich das Kind. Er steht mit dem breiten Rücken zur Tür. Auf seine Sitzfläche kuschelt sich das Kind. Kein Fuß schaut heraus, nicht mal eine Zehe, kein kleiner Finger. Und wenn Elsie die Tür öffnet, sich umblickt, sieht sie das Kind nicht, das im Dämmer sitzt und den Fotoi streichelt. Seinen Fotoi, der nach Mama riecht und nach ihren Zigaretten. Auch Mama sieht man nicht, wenn sie im Fotoi sitzt, aber der Rauch ihrer Zigarette verrät sie. Mama ist da. Das Kind geht beruhigt in die Küche, wo ihm Elsie eine Karotte und ein kleines Messer gibt. Das Kind schabt und schneidet und murmelt Fotoi und Karotte. Und Elsie in der Karotte steckt rot. Die Karotte ist orange und trotzdem steckt rot in ihr. Elsie klappert mit Tellern und Töpfen, lässt Zwiebeln anbraten und brutzeln. Elsie hört nichts. Mama sitzt im Fotoi ihr gegenüber, einer der Onkel, Onkel Sips, Onkel Wick, Onkel Leib. Sonntags ist es meistens Onkel Leib, da er als einziger nicht verheiratet ist. Über die Fotois wachen Le Fiet, Jacqueline Jeannette, blond und engelhaft. Mama hält die Beine in den glänzenden Strümpfen geschlossen und leicht schräg, den rechten Ellbogen auf der Armlehne abgestützt. Die Zigarette mit den Lippenstiftspuren in der Hand, vor ihr das runde Tischchen mit dem übervollen Aschenbecher, an dessen Rand sie die Asche abstreift. Das silberne Feuerzeug mit ihren Initialen ist ein Geschenk von Onkel Leib, der ihr gegenüber sitzt. Sonntagnachmittag, Mamas Rauch kringelt sich, Onkel Leib klopft die Pfeife aus und stopft sie neu. Nachts schläft das Kind bei Elsie, verabschiedet sich mit einem Kuss von Mama und dem jeweiligen Onkel, der ihr gegenüber sitzt, verabschiedet sich mit einem Streicheln von den Fotois, geht mit Elsie, um von Meme einen flüchtigen Gute-Nacht-Kuss entgegenzunehmen, geht mit Elsie ins schmale Mädchenzimmer und wird ins Gitterbett gehoben. Immer noch. Ein größeres Bett hat keinen Platz neben dem Schrank. Neben Elsies Bett mit Umbau und dem einzigen Stuhl. Manchmal klettert das Kind spät nachts über die Gitter, schleicht sich hinaus und spät durch den Türspalt in den Salon, sieht das Licht der Stehlampe, doch kein Onkel. Die Pfeife liegt auf dem runden Tisch. Das Feuerzeug von Onkel Wick. Das Kind schnuppert den Rauch, schleicht sich zurück, horcht an Mamas Schlafzimmertür und meint, Mamas Atem zu hören, tappt zurück in den Salon und lässt sich von Mamas Fotoi trösten, schläft ein in seinem weichen Fell, erwacht kaum, wenn Elsie kommt und es leise Schimpfen zurückträgt ins Gitterbett. Morgens scheint alles ein Traum. Das Bild des leeren Salons, das Seufzen im Schlafzimmer, das Fell des Fotois an der tränennassen Wange, Elsies leise Stimme, alles ein Traum. Als mein Vater verschwand, war meine Mutter 26 Jahre alt. Blieb zurück mit einem gerade dreijährigen Kind, mit Opa und Meme, ihren Schwiegereltern, die ihr vielleicht Vorwürfe machten. Denn irgendeinen Grund musste es ja geben, dass ihr Sohn Robert einfach so verschwamm. Als ich 26 war, hatte ich mein Studium abgeschlossen, lebte für ein halbes Jahr bei einer Gastfamilie in Paris und glaubte, die Welt stehe mir offen oder liege mir zu Füßen. Jedenfalls glaubte ich, alles würde sich nach meinen Wünschen fügen. Natürlich war ich das Zentrum einer Welt, die offen vor mir lag, im gleichen Alter, als sie sich für meine Mutter verschloss. Sie war 26, als die große Liebe verschwand und sie zurückließ. Da waren die Onkel, die Blutsbrüder, die ihr den Hof machten, ihr zeigten, wie begehrenswert sie war. Doch das Kleeblatt war lädiert, versehrt, eben nur noch dreiblättrig, niemals mehr würde es ganz werden. Zum ersten Mal verstehe ich ein bisschen etwas von ihrer Suche nach Liebe. Dass sie geliebt und begehrt wurde, half ihr, den Bruch in ihrem Leben auszuhalten. Mit dieser neuen Erkenntnis ertrage ich ihr erneutes Getändel mit Herrn Hauser, der kommt, um den Sauerstoff zu überprüfen und ihr eine kleine Flasche bringt für den bevorstehenden Umzug. Bevor er kam, schminkte sie sich sorgfältig, zeichnete hohe Augenbrauen, einen roten Mund, fuhr mit der Puderquaste über ihre faltige, blassgraue Haut, legte Rouge auf die Wangenknochen. Kaum ist er da, verändert sie sich vor meinen Augen. Ihre Bewegungen sind weich und fließend, ihre Augen wach, sie leuchtet förmlich und sieht um Jahre jünger aus, während er ihr die Handhabung der kleinen Flasche erklärt, die Sauerstoff für gut 2 Stunden enthalte und wie eine etwas größere Handtasche einfach mitzutragen sei, etwas, was sie nie tun wird, weil ihr Atem kaum noch ausreicht, um ihr eigenes Gewicht zu tragen. Sie nickt zu seinen Ausführungen wie eine eifrige Schülerin, kokettiert unverhohlen mit ihm, legt ihm die Hand auf den Arm, dankt ihm überschwänglich und nennt ihm mehrmals die neue Adresse, unter der sie künftig zu finden sei. Er werde sie doch weiterhin betreuen, sie nicht im Stich lassen, nicht wahr? Nein, das würde er niemals tun, sie habe volles Vertrauen zu ihm. Kaum ist er fort, erlöscht ihr Licht. Sie hebt ihr graues Gesicht und schaut mich mit ihren tiefliegenden Augen an, die fragenden Augenbrauen ebenso verwischt wie der Lippenstift. Ich nehme sie in den Arm, sie lehnt sich an mich. Kaum spüre ich ihr Gewicht, doch unter meinen Händen schlägt ihr Herz hart und schnell gegen ihre Rippen, im Versuch, möglichst viel Sauerstoff durch ihren Körper zu pumpen. Ihr Kopf liegt auf der Höhe meiner Brust, so dass sie meine Tränen nicht sehen kann. Dankeschön.
Danke, Esther Spinner. Wer dieses Buch gerne noch ein bisschen anschauen möchte, sieht direkt hinter der roten Wand, hat es einen Stand. Außerdem liegt es natürlich beim Stand der SWIPS, nicht zu verwechseln mit SWIPS, also SWIPS, Swiss Independent Publishers, auf, das ist Stand H301 in dieser Halle.
Haben wir da mal den ersten Rutsch? Ui, das ist schwierig, sich zu konzentrieren. Hei, hei, hei. Thank you.
herzlich willkommen. Ich begrüße euch und Sie. Ich bin vom Kulturbuchs Verlag. Mein Name ist Zoe Beck. Ich bin die Verlegerin von Martin Spieß, der jetzt hier in den nächsten 20 Minuten bis...
Ich habe gewunken, das heißt, ihr dürft zurückwinken.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.